Ich lese uns den Predigttext, der jetzt auch gleich die Grundlage ist für die Predigt. Und zwar steht der Text im 1. Petrus, dort auch im 1. Kapitel, die Verse 6 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung.
Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich bete noch kurz vor der Predigt. Ja, Vater, danke für diese Zeit und ich finde es spannend, jetzt sich Gedanken zu machen um diesen Text. Und ja, ich möchte dich einfach bitten, dass du das so unterstreichst und wichtig machst, was wir vielleicht heute neu verstehen sollen oder was wir uns neu angucken sollen, was uns neu bewegen soll. Danke. Amen. Wir beschäftigen uns einfach mit unserer neuen Predigtserie. Wir gehen weiter mit dieser Predigtserie, mit der wir auch gestartet sind in das neue Jahr. Glaube und Stadt oder Stadt und Glaube sind sozusagen zwei Komponenten, die wir uns immer wieder so angucken wollen in den folgenden Wochen. Und die Frage, die sozusagen über all dem steht, ist, wie passt Glaube und Stadt überhaupt zusammen? Wie passt es zusammen, auch gerade hier in unserem Stadtkontext in Berlin? Und wir lesen dazu den 1. Petrusbrief. Unter diesem Text sozusagen wird diese Frage immer wieder beleuchtet. Und wir haben ja jetzt hier einen neuen Abschnitt sozusagen gelesen, der ganz spannend ist. Und ich möchte, bevor ich sozusagen da einsteige, nochmal ganz kurz die Situation aufmachen. Also ganz kurz die Situation und die Geschichte zu dem Hintergrund des Textes, dass wir ihn einfach sehr, also einfach gut einordnen können. Unser Text ist von Petrus selber geschrieben. Das ist einer der bekanntesten Jünger von Jesus. Ungefähr um 65 nach Christi ist der Text entstanden. Und in dieser Zeit entstehen sozusagen überhaupt erstmal so neue christliche Gemeinden. So, der christliche Glaube, der breitet sich aus in dieser Zeit. Ebenso weg von sozusagen dem heutigen Israel rüber nach Kleinasien, in die Türkei. Und da organisieren sozusagen die Christen und formieren sich und entstehen sozusagen. Aber mit dieser Ausbreitung und Entstehung des Christentums entsteht eben sozusagen auch was anderes, was Negatives. Die Christen werden auch verfolgt. Das heißt, dieser Brief ist in der Situation entstanden, wo sozusagen, ich will mal sagen, eine antichristliche Atmosphäre in der Luft hing. So, das schwebt sozusagen über all dem. Und damit ist dieser Brief auch an Leute geschrieben in dieser Situation. Das heißt, die Leser des Briefes, das waren Leute, die wurden verfolgt aufgrund ihres Glaubens, die wurden diskriminiert, die wurden abgelehnt, die hatten das Gefühl, irgendwie nicht so dazu zu gehören, sich vielleicht auch jetzt fremd zu fühlen in der eigenen Umgebung. Und die haben auch gemerkt, das kostet mich was. Der Glaube, das kostet mich was. Das heißt, ich wurde ausgeschlossen aus meiner Familie, aus Freundeskreisen, ich wurde enterbt. All diese Dinge sozusagen, das ist das, wo sie Leid erfahren haben. Das ist Verfolgung und da haben sie Ablehnung gespürt. Das ist sozusagen mal die Situation. Die Situation außenrum und die Situation sozusagen von dem Brief. Und ich finde, das klingt jetzt erstmal so sehr weit weg. Und das ist ja irgendwie frühes Christentum und so. Aber trotzdem, finde ich, hat dieser Text auch was ganz Aktuelles. Weil es ja doch so ein generelles Problem auch ist. Einfach vielleicht eine andere Meinung zu haben, also eine andere Überzeugung zu haben, einen anderen Lifestyle zu leben, andere Essgewohnheiten zu haben und damit irgendwie doch auch so ein bisschen schräg in der Landschaft zu stehen, schief angeguckt zu werden und nicht so verstanden zu werden. Und dabei sind mir so drei Punkte wichtig geworden, als ich über den Text nachgedacht habe. die ich heute mal mit euch anschauen will und über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Der erste Punkt lautet, wie erleben wir Ablehnung? Der zweite ist die Chance der Ablehnung. Und der dritte ist das Finden wahrer Anerkennung. Zum ersten Punkt, wie erleben wir Ablehnung? Also dieser Text haben wir ja gerade so versucht einzuordnen, ist ja in einer Zeit entstanden, wo viel Leid passiert ist, viel Verfolgung. Und jetzt können wir ja sagen, na gut, okay, bezogen auf uns heute und auf die Aktualität, Kirchen haben wir jetzt in dem Sinne kein Leid mehr zu erwarten. Also zumindest nicht hier in Berlin und nicht hier in Deutschland. So, Kirchen haben sich irgendwie erstmal durchgesetzt, sie bestimmt das Stadtbild. Wir haben einen christlichen Kalender, nach dem wir uns richten. Wir feiern ausschließlich christliche Feiertage. Was sollen wir sozusagen noch erleiden? Wir sind ja in dem Sinne nicht mehr so in der Minderheit. Wir sind irgendwie anerkannt. Und wenn man dann aber genauer hinsieht, dann bemerkt man, dass das vielleicht gar nicht so stimmt. Also natürlich feiern wir jedes Jahr Weihnachten und Ostern. Aber wenn es dann irgendwie um Pfingsten und um Christi Himmelfahrt geht, dann wird es halt schon irgendwie ein bisschen schräger. Also wenn man das dann erklärt, dann wird es schon komisch. Das ist dann irgendwie so eine Überzeugung, das ist dann schwer irgendwie da durchzukommen oder bei den Leuten anzukommen. Das können die vielleicht nicht mehr ganz so teilen. Oder wenn man sich die tatsächliche Zahl der Kirchenbesucher anschaut, dann ist die enorm klein zu der Bevölkerung sozusagen, zu den Leuten, die wirklich im Kiez leben, im Vergleich zu denen, die sonntags tatsächlich in die Kirche gehen oder zum Gottesdienst gehen oder sich zu einer Gemeinde zugehörig fühlen. Überhaupt zu sagen, ich gehe Sonntagabend ins Projekt Kirche und kann halt leider nicht mit ins Kino gehen, ich glaube, das erfordert schon Mut und Herausforderung und Überwindung, sich dazu zu stellen, das zu sagen. Und mit diesem sich zu outen, ich glaube, da liegt sozusagen auch im Prozess, wo man ausgeschlossen werden könnte. Also es hat sozusagen gleich die Gefahr auch, jetzt bin ich vielleicht irgendwie, jetzt bin ich irgendwie draußen, so, jetzt bin ich so außen vor. Das kann irgendwie in Freundeskreisen so der Fall sein, dass plötzlich schräg angeguckt wird und dass man komisch beäugt wird und so, okay, was ist das jetzt überhaupt hier, es ist irgendwie ein bisschen schräg. Das kann auch in der eigenen Familie sein, wo man vielleicht der Einzige ist, wo man diese Überzeugung teilt oder der einzige Christ oder die Christin ist und sich einfach immer wieder fremd fühlt. Und das haben wir auch gemerkt, als wir Ende letzten Jahres aus unseren Büroräumen ausgezogen sind. Da waren wir in den Monaten auf Raumsuche hier im Kiez. Und das macht sich auch so bemerkbar an so Kleinigkeiten. Das ist mal so ein schiefer Blick, so ein bisschen abprüfend, was sind das so für Leute. Das ist eine abweisende E-Mail, wo einfach drin steht, ja, eine Kirche, die wollen wir nicht als Mieter haben. Das sind einfach so diese Kleinigkeiten, wo man merkt, das macht so einen Unterschied. So, ob ich jetzt Projekt Kirche heiße oder ob ich jetzt einfach nur Projekt sowieso heiße. Ich trage einfach dieses Label und damit sind mir automatisch einfach Türen verschlossen. Aber um jetzt mal sozusagen diesen Rahmen auch zu öffnen, das geht jetzt nicht nur uns Christen so, das geht jetzt nicht nur Leuten so, die irgendwie religiös geprägt sind, sondern Ablehnung oder sich ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, das betrifft irgendwie auf eine Art jeden Menschen, egal welcher Prägung. Und ich denke da zum Beispiel an Menschen, die in unsere Stadt gekommen sind, einfach mit einem Vorhaben, ein Startup aufzumachen, die einfach ein Projekt haben, eine Idee haben und die sich nicht durchsetzen können, so, wo das Projekt einfach scheitert, wo es nicht funktioniert. Ich denke auch an unsere Flüchtlinge in unserer Stadt, die wirklich so mit dieser Hoffnung, mit dieser Überzeugung hergekommen sind, einfach hier ein sicheres Leben zu haben, hier eine Anerkennung zu finden, hier wirklich so auf festen Boden zu kommen. Und dann geht das eigentlich hier weiter so. Die Anfeindungen und das Ausgeschlossensein, die Ablehnungen gehen weiter. Und es ist für die einfach super schwer, hier anzukommen, eine Wohnung zu finden, weil ihr Nachname einfach so ein bisschen fremdartig klingt und weil man sofort sagt, also Flüchtlinge möchte ich nicht als Miete haben. Oder es zieht sich durch bei der Jobsuche. Auch das ist sozusagen so ein Ausgeschlossensein. So. Man zieht los mit der Hoffnung, woanders irgendwie anzukommen und dann erfüllt sich das nicht. Man fühlt sich weiter fremd. Und das sind vielleicht so große Themen, das kann auch ganz alltäglich sein. Ich glaube, das haben wir alle schon irgendwie erlebt. Also vielleicht haben wir alle schon das Gefühl gehabt, dass jemand mit einem Schluss gemacht hat, dass plötzlich jemand die Beziehung beendet hat, mein Partner oder meine Partnerin. Und dann wirft mich das erstmal so zurück und ich merke so, okay, also ich bin irgendwie gar nicht okay genug oder gar nicht ausreichend genug oder jetzt komme ich mir total einsam vor und jetzt fühle ich mich auch einsam und fühle mich irgendwie fremd und fühle mich nicht mehr angenommen, nicht mehr gesehen. Oder es ist vielleicht auch einfach, man ist eingeladen. Man ist eingeladen bei Freunden auf ein Essen oder bei einer Party und man macht sich irgendwie schön und man freut sich auf diesen Abend und man hat auch das Gastgebergeschenk dabei. Und dann so merkt man im Laufe des Abends, ja, man fühlt sich irgendwie fremd. So, die Leute interessieren sich gar nicht für mich, die Leute stellen keine Fragen, die Themen werden nicht so vertieft, ich tauche irgendwie gar nicht so richtig auf, ich komme nicht so richtig drin vor. Es interessiert sich einfach niemand für mich. Und dann ist das irgendwie eine große Enttäuschung und dann fährt man wahrscheinlich mit vielen Tränen wieder nach Hause zurück. Und das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele und vielleicht habt ihr noch ganz andere in eurem Kopf, aber ich denke, dass sozusagen jedem Beispiel einfach gleich ist, dass es wehtut, abgelehnt oder ausgeschlossen zu werden. Und dass es einfach wehtut, wenn ich merken muss, so, es interessiert sich einfach niemand für mich. Ich gehe hier unter, ich werde links liegen gelassen. Aber die Frage ist dann, ja, wie kommen wir denn jetzt klar mit dem Abgelehntsein? Wie kommen wir denn jetzt klar damit, dass wir abgelehnt werden, dass wir das immer wieder erfahren? Und ich finde, hier hat dieser Text einfach so was ganz Interessantes, weil der Text sagt, haltet fest an dem, auch wenn es sozusagen wehtut, haltet fest an dem, denn das ist die Chance. Und das ist so ein bisschen die Überraschung, finde ich, weil wenn man das Gefühl hat, abgelehnt zu werden, dann ist das ja irgendwie nie toll. Dann finden wir das ja nie toll, abgelehnt zu werden und auch zu denken, ja, da ist bestimmt auch irgendwas Gutes dahinter. Aber genau das ist sozusagen der Punkt von dem Text. Haltet fest an dem, auch wenn es weh tut, denn das ist die Chance. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, die Chance der Ablehnung. Und wie man das vielleicht verstehen kann, das zeigt Petrus mit dem Bild, mit dem Feuer und mit dem Gold. Also mit dem Gold, was sozusagen durch Feuer gereinigt wird oder geläutert wird. Das ist sozusagen die Bedeutung des Bildes, um überhaupt, um sozusagen Gold als Gold zu erkennen, muss es erstmal durch einen Prozess gehen. Also ich habe keine Ahnung von Chemie und von irgendwelchen Metallen und so, aber was ich weiß ist, dass Gold sozusagen diesen Prozess braucht, diesen Hitzeprozess. Diesen Prozess, wo sozusagen Wärme da ist, damit sich andere Sachen, andere Stoffe, Staub und Schmutz und unedle Metalle ablösen können, sich abtrennen können. Und ich finde, das Interessante ist, wenn man sich das so anschaut und das so drüber nachdenkt, dann ist das Tolle, dass sozusagen das Feuer aber nicht die Kraft hat, das Gold zu verbrennen. Es hat sozusagen nicht die Kraft, das Gold zu vernichten und völlig auszulöschen. Es hat also nichts Negatives in dem Sinn, sondern es hat eigentlich eine positive Wirkung. Das Gold wird gereinigt durch das Feuer. Es wird sozusagen wiederhergestellt. Es kriegt seinen ursprünglichen Wert zurück. Also eine Reinigung, keine Verbrennung. Und das, was dann übrig bleibt, das ist sozusagen reinstes, pures Gold. Das strahlt auch noch viel heller als vor dem Prozess. Das ist sozusagen das Endergebnis. Und ich finde, das ist so eine besondere Sicht auch auf die schweren Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht auch merken, ja, es fühlt sich jetzt hier blöd an und ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen oder fühle mich nicht so angenommen. Aber irgendwie auch zu spüren, ja, das ist eben das Blöde, das ist sozusagen das Feuer, die Hitze, das tut irgendwie weh. Und trotzdem kann ich vielleicht in all dem Schweren auch was Gutes erfahren. Das kann mich trotzdem irgendwie reicher machen. Und ich finde so schön in dem Bild, dass eben so beides seinen Platz hat. Also auf der einen Seite wirklich so diesen absoluten Schmerz, ja, das tut sozusagen weh, abgelehnt zu werden. Ja, das tut weh zu merken, ich werde hier irgendwie übersehen oder es interessiert sich auch niemand für mich. Auch das irgendwie so zu benennen, das soll und das darf sozusagen Platz haben. Und auf der anderen Seite in dem Bild aber auch zu sehen, da entsteht sozusagen was. Da entsteht was Neues, da entsteht was Schönes. Was es vorher noch gar nicht so gab. Also auch so eine Freude in diesem Bild. Das hat so beides seinen Platz. Soweit vielleicht mal zu diesem Bild. Und das können wir jetzt auf unser Leben übertragen oder vielleicht auf unseren Glauben, einfach auf unsere Lebenswirklichkeit. Denn wir spüren natürlich, ja, jede Ablehnung, das ist eine Enttäuschung. So, weil wir auf etwas gehofft haben, was nicht eingetreten ist, was irgendwie nicht gehalten hat, was sich nicht erfüllt hat. Und gleichzeitig steckt da drin aber auch, jede Enttäuschung ist eben auch jede Enttäuschung. Also es wird sozusagen aufgedeckt. Da habe ich mich getäuscht oder da ist sozusagen was Komisches. Und ich denke da sozusagen an das Beispiel vom Anfang, wo das Startup einfach in die Stadt gekommen ist und das hat nicht funktioniert. Und das ist sozusagen erstmal ein Verlust und das ist erstmal schwer zu merken, meine Idee, die kommt hier nicht an und die setzt sich nicht durch. Und ich denke aber, die Chance ist jetzt die in dem Prozess liegt. Nämlich zurückzugehen zu dem, was mich eigentlich trägt. Dass es eben vielleicht nicht der Erfolg ist, den ich mir erhofft habe von dem Startup. Und vielleicht habe ich mir auch von dem Abend mit den Freunden oder mit der Party vielleicht auch einfach zu viel erwartet. Und dass ich mir so gedacht habe, ja, es ist eben das, was mir Anerkennung gibt. Jetzt stehe ich im Mittelpunkt, alle Blicke auf mich, alle Fragen zu mir. Dass ich merke, so, wenn ich das sozusagen als meinen Wert erhebe, wenn ich merke, so, das macht mich wirklich aus, da anzukommen, dann kann das Schaden nehmen und es kann problematisch werden. Und ich denke, das passiert uns einfach immer wieder, dass sozusagen, wo machen wir unsere Wertschätzung fest, dass das einfach ein Stück weit verrutscht. Dass wir das auch in Dingen suchen, die uns das nicht wirklich garantieren können und die uns damit auch enttäuschen können. Aber diese Chance oder das Kostbare ist tatsächlich das, was in diesem Prozess passiert, wo einfach herausgefiltert, herausgelöst wird, was nicht dazugehört. Dass wir uns wieder vielleicht auf das Wesentliche, auf das Wichtige konzentrieren können. Ja, wir werden zurückgeworfen, aber es ist sozusagen ein gutes Zurückwerfen. Wo wir vielleicht wieder mehr fragen, hey Gott, was denkst du vielleicht über mein Leben? Wir suchen vielleicht wieder mehr die Momente mit ihm, wieder mehr die Stille mit ihm. Wir schütten so unser Herz für ihn aus, fühlen uns von ihm irgendwie angenommen, irgendwie verstanden, empfinden vielleicht so eine Veränderung in uns, einen Frieden oder so ein Beruhigtwerden oder so ein Trost. Und plötzlich begegnet Gott uns und wir begegnen ihm und wir erleben vielleicht diese Wertschätzung und merken so, meine Identität liegt vielleicht ganz woanders. Ich kann mich auf was ganz anderes eigentlich stellen, was wirklich trägt. Und dann denke ich, dass dieser Abend, ja, das hat wehgetan, aber ja, das entscheidet jetzt nicht über mein Leben. Das entscheidet jetzt nicht darüber, wer ich bin. Das entscheidet nicht darüber, wie wertvoll oder wie wertlos ich bin. Sondern die Dinge können sich ein Stück weit wieder relativieren. Die finden wieder ihren Platz. Das heißt, dieser Reinigungsprozess, ich denke, das ist so ein Prozess, wo der Glaube eben wieder gereinigt wird. Wo die Hoffnungen sozusagen wieder geordnet werden, wo die guten Wünsche wieder zu guten Wünschen werden, aber eben nicht mehr zu unserem Ultimatum, zu unserer ultimativsten Hoffnung, aus der wir sozusagen all unseren Lebenssaft ziehen, all unsere Anerkennung, all unseren Erfolg. Und ich finde das interessant zu sehen, wenn man Menschen beobachtet, die sozusagen trotz starker Ablehnung irgendwie damit klarkommen. Und das müssen jetzt gar nicht so die großen Größen sein. Martin Luther King, der sozusagen in seiner Zeit ganz viel Ablehnung erfahren hat und ganz viel Unverständnis, der viel Diskriminierung erlebt hat. Sondern ich denke da auch einfach an Menschen. Ich hatte gestern erst ein Gespräch dazu, dass mir jemand gesagt hat, ja, ich erlebe in meinem Job ganz herausfordernde Menschen, so, die sind schwierig und die sind ganz oft undankbar und ich bekomme da ganz wenig Wertschätzung zurück. Und es ist ganz schwer für mich, das manchmal auch auszuhalten. Und trotzdem diese Person gesagt, aber wenn ich nie wüsste, dass ich sozusagen meine Wertschätzung schon woanders habe, dann würde mich das total zerbrechen, es würde mich total kaputt machen, es würde mir so an die Nieren gehen. Aber mit dem Wissen darum kann ich das so ein Stück von mir weghalten. Können die Meinungen über mich ein Stück egaler werden. Mein Wert hängt sozusagen nicht mehr daran. Und ich kann besser damit umgehen. Ich kann besser mit dieser Ablehnung umgehen. Und trotzdem bleibt für mich irgendwie so eine Frage offen, so wie finde ich denn jetzt so diese Anerkennung? Wie finde ich vielleicht diesen Trost in dieser Anerkennung? Und das führt mich zum letzten Punkt, das Finden wahrer Anerkennung. Und in Vers 8 schreibt Petrus, dass er sozusagen diesen Trost oder diese Anerkennung, dass wir das schon jetzt haben. Das heißt, dass wir das nicht erst irgendwie bekommen müssen, sondern dass wir es schon haben. Und ich finde das total verrückt, weil wir eigentlich ganz anders ticken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns über Wert und Leistung definieren. Das heißt, wir müssen sozusagen erst was tun, um etwas zu bekommen. Ich muss erst im Job gut sein, um nach oben zu klettern, um befördert zu werden. Oder vielleicht im religiösen, christlichen Kontext. Ich muss gehorsam sein, dann erst werde ich sozusagen von Gott beschenkt, dann erst gibt er mir ein gutes Leben. Also sozusagen immer dieses Prinzip. Ich glaube, wir ticken alle ein Stück weit so. Und jetzt kommt Petrus und sagt eben, unabhängig davon, wie dein Leben noch verläuft, was noch passieren wird oder was auch passiert ist, ich habe sozusagen schon jetzt diese Anerkennung für dich, schon jetzt, unabhängig davon. Das ist sozusagen der christliche Glaube, das ist der Kern. Nicht, ich bin gehorsam, damit ich Gottes Wohlwollen bekomme, sondern ich habe Gottes Wohlwollen schon, komme, was wolle. Und ich finde das ist sozusagen meine Antwort auf diese Frage, aber ich finde es immer noch manchmal auch irgendwie schwer greifbar. So. Einfach auch, weil wir vielleicht nicht so ticken. Und vielleicht hilft dann nochmal so ein Blick auf den Verfasser des Briefes. Wer hat den Brief geschrieben? Und das war Petrus. Und Petrus hat eine Geschichte auch mit Jesus, die sozusagen vorher stattgefunden hat. Und es gibt in deren Geschichte eine Situation, die sozusagen sehr entscheidend ist, oder die uns das vielleicht noch mehr verstehen lässt. Kurz bevor Jesus gekreuzigt werden sollte, wurde er schon beschuldigt und festgenommen und verhört. Und Petrus kommt dann in der Zeit sozusagen immer wieder in Situationen, wo er gefragt wird, aber du warst sozusagen auch mit dem Jesus unterwegs, du hast da auch zu ihm gehört, du bist doch auch mit ihm rumgehangen und so. Und plötzlich wird es Petrus irgendwie zu heikel, es wird ihm zu gefährlich, so, oh je, jetzt sich mit dem outen, ich lieber nicht, und vertraut vielleicht auch mehr in diesem Moment auf seine eigene Stärke und auf seine eigene Größe. Und dann stirbt Jesus, dann steht Jesus wieder auf und dann begegnet er wieder diesem Petrus. Und in unserem Denken wäre natürlich klar, alles klar, also entweder ignoriert ihn oder, weiß nicht, geht an ihm vorbei oder hält ihm eine Standpauke oder so. Aber eigentlich passiert sozusagen was ganz anderes, was ganz Krasses. Denn Jesus geht zu Petrus und sagt, ich habe einen Auftrag für dich und ich traue dir viel zu und ich vertraue dir und du wirst es gut machen und ich stelle mich hinter dich. Das heißt, Jesus hat Petrus nicht abgelehnt. Er hat nicht diese Ablehnung ihm gezeigt, sondern eigentlich eine ganz krasse Wertschätzung. Und nicht nur, dass er sagt, alles gut, damals kein Problem und so, sondern er setzt noch eins drauf und sagt, nein, ich stelle mich hinter dich. Nein, ich lehne dich nicht ab. Und ich glaube, das ist so, oder vielleicht so ein Beispiel, so was ganz nah ist, wo Petrus ganz nah auch an uns irgendwie dran ist, womit wir uns vielleicht identifizieren können, wo wir vielleicht sagen, ja, jetzt habe ich hier Scheiße gebaut und es ist jetzt völlig klar, was die Konsequenz ist. Und ich glaube, das ist eben, wo der christliche Glaube tatsächlich so aushakt und irgendwie in eine andere Richtung weiterdenkt. Diesen Petrus hatte Jesus sozusagen wieder vertraut. Und ich glaube, das ist das, was Jesus auch mit uns immer wieder tut. Auch wenn wir so unser Vertrauen vielleicht in andere Dinge legen. So. Wenn wir auf was anderes bauen, auf Gesundheit, auf Glück, auf Aussehen, auf Familie. Und wenn wir dann das Vertrauen so auf Jesus zurückstellen, dann passiert eben nicht das, was wir vielleicht vermuten, sondern dann bleibt Jesus trotzdem an unserer Seite, sieht uns trotzdem, stellt sich zu uns. Und ich finde, das ist wirklich so eine Erkenntnis oder so ein Verstehen, das muss immer wieder so neu in unser Herz rutschen. Und das verschiebt sich ganz oft. Und ich glaube, es braucht sozusagen immer wieder so diesen Blick da drauf, dieses Verständnis, auch das sozusagen in schwierigen Zeiten Gott es gebrauchen kann, um uns was zu zeigen, um uns auf den eigentlichen Wert zu berufen, die eigentliche Identität in ihm, um uns vielleicht auch innerlich zu stärken und schöner zu machen, an unserem Charakter zu arbeiten. und auch, dass wir die Gelegenheit haben, hey, auf was setze ich denn meine Anerkennung, auf was hoffe ich denn, auf was vertraue ich denn, dass wir das immer wieder auch hinterfragen können und die wirkliche Anerkennung bei ihm suchen und dass wir vielleicht auch wieder anfangen können zu glauben, dass die schlechten Tage die eigentlich guten Tage sind. Amen.